Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, an dem die Sonne durch die Fenster scheint. Das ist ja wie ein Aufatmen im Sturm. Es war Sturm, es soll noch welcher kommen. Es ist heute ein Aufatmen auch in den Texten. In der Passionszeit scheint schon etwas von der Freude durch. Es scheint etwas von der Lebensfreude durch. Jesaja berichtet davon, erzählt davon, predigt davon, dass Gott sehr wohl zornig sein kann über sein Volk, über uns Menschen. Aber dass vielmehr die Sonne, die Güte gilt und zählt und am Ende siegen soll. Und was am Ende siegen soll, davon berichtet die ganz kleine Episode aus dem Johannesevangelium, wo gesagt wird, dass Jesus nach Jerusalem kommt, Menschen wollen ihn kennenlernen und Jesus sagt, darum geht es hier gar nicht. Es geht nicht um mich. Es geht doch immer um das, was Gott will. Das Leben am Ende, die Hoffnung, von der die Sonne schon zeugt. Also, dass wir Menschen lernen in den kleinen Dingen, dass das Große durchscheint, dass etwas anderes da noch hintersteht. Was steht denn dahinter? Eine Bedeutung, eine gute Bedeutung. Es ist fast, als könnte ich mich erinnern, wie ich lesen gelernt habe, dass am Anfang da nur irgendwelche wirren Zeichen stehen, von denen ich sagen konnte, okay, es steht was Schwarzes am Geschäftshaus. Und wenn man in die Schule kommt, manche lernen es ja auch schon eher, dann merkt man, diese schwarzen Zeichen sind nicht nur irgendetwas Großes, sondern da steht Modehaus Böckmann. Bei uns stand dann ganz was anderes. Aber es heißt was. Und was es heißt, darum geht's, dass etwas dahinter steht. Am Ende steht das Leben dahinter, das Gott uns schenken will und wird. Das wollen wir in diesem Gottesdienst feiern, in der Musik und in den Gebeten. Amen. Und ich glaube, jetzt dürfen Petra und Andreas nach vorne kommen, denn die begleiten uns an der Gitarre und im Gesang. Die Gemeinde darf leider nicht mitsingen, alle Texte darf man mit summen, sind oben und werden oben angeschlagen.
Thank you.
Lasst uns mit Worten aus Psalm 84 gemeinsam beten.
Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele sehnt sich danach und wünscht sich nur, ich möchte so gerne beim Herrn sein, in den Höfen, die seinen Tempel umgeben. Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, nach dem Gott meines Lebens. Sogar der Sperling hat ein Zuhause gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. So ist es auch bei deinen Altären, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen und dich dort für immer preisen. Glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei dir finden. Sie gehen schon in Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus. Müssen sie durch ein dürres Tal, stellen sie sich eine Quelle vor Augen. Segensreich füllt der erste Regen den Teich. So wandern sie dahin mit wachsender Kraft, bis ihnen Gott auf dem Zion erscheint. Herr Gott Zebaoth, höre meine sehnsuchtsvolle Bitte. Hab ein offenes Ohr, Gott Jakobs. Ja, Gott der Herr ist Sonne und Schild. Gnade und Würde verleiht uns der Herr. Er verwehrt keinem das Glück, der ein vorbildliches Leben führt. Glücklich sind die Menschen, Herr Zebaoth, die sich ganz auf dich verlassen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Wir dürfen ja noch beten.
Gott, unser Halt in der Angst, unsere Zuversicht im Zweifel, unser Trost in der Traurigkeit. Wecke in uns die Freude, dass du nahe bist in Jesus Christus, unserem Bruder. Ihm sei Ehre alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Manchmal reicht ein einziger Augenblick und wir fühlen uns allein und verlassen. Manchmal reicht ein einziger Augenblick und wir können uns nicht mehr ins Gesicht sehen. Und doch, Gott spricht uns an, will unser Leben verwandeln. Gott steht unverbrüderlich zu uns. Im Buch des Propheten Jesaja werden wir daran erinnert. Ich lese aus Jesaja 54 die Kapitel 7 bis 10. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollen. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute möchte ich mit einer kleinen Rätselfrage anfangen. Ich weiß nicht, ob Sie es oben schon sehen können. Ups, andere Seite. Was ist das denn? Einmal laut bitte. Jawohl, 100 Punkte. Was ist das Besondere am Blumenkohl? Abgesehen davon, dass es ein gut schmeckendes Gemüse ist für viele und ich weiß ja nicht, bei wem es heute Blumenkohl gibt. Also, was das Besondere an dem Blumenkohl ist, an vielen anderen Früchten auch, ist die sogenannte, ich habe mich informiert, wie es heißt, Selbstähnlichkeit.
Die große Struktur sieht so aus wie die kleine. Als Kind habe ich mich immer gefragt, wie ist das denn, wenn man den kleiner macht? Und wenn man den ganzen Blumenkohlkopf nimmt und nimmt einen so ein Büschel ab und macht das dann kleiner, dann ist die kleine Knospe die große wie die kleine und die kleine wie die ganz kleine und die ganz kleine wie die noch kleinere. Nicht 100%, aber es ist total ähnlich. Und das genau ist die sogenannte Selbstähnlichkeit. Kommt in der Natur immer wieder vor, dass die kleine Struktur die große abbildet und man denkt, das kenne ich doch. Ja, genau, das Kleine sieht genauso aus wie das Große. Kommt auch vor im Johannesevangelium. Dazu muss ich etwas ausholen. Die Geschichte, die Sie gleich hören werden, die ihr gleich hört, handelt davon, dass Jesus in Jerusalem ist. Er ist da schon mal hingezogen, um den Anspruch Gottes deutlich zu machen und zu sagen, Gott ist euch nah. Der Ruf Jesu ist ihm vorausgeeilt. Er ist ihm insofern vorausgeeilt, weil Jesus auf dem Weg schon Menschen geheilt hat. Und da haben sich einige gesagt, Mensch, wenn der so klasse ist, dass der Menschen heil und gesund machen kann, dann möchten wir den doch kennenlernen. Also kommen auch von Petrus und Johannes, die hatten Beziehungen in die griechischstämmige jüdische Gemeinde. Da sagten die Griechen, also so nannte man die, den wollen wir kennenlernen. Heute würden wir sagen, der ist cool, da müssen wir hin. Und Jesus erzählt davon, dass es gar nicht um ihn geht, sondern in allem geht es ums Sterben und Auferstehen. Also, er handelt, Jesus handelt als Vertreter Gottes. Und in dieser kleinen Szene, nur ein paar Verse lang, findet sich quasi die Struktur vom ganzen Evangelium wieder. In einer Anspielung nur findet sich wieder, Jesus ist von Gott gekommen, kommt auf die Erde, macht alles gut, wird sterben, auferstehen und am Ende himmlisches Reich. Diese Mini-Struktur, diese Mini-Geschichte erzählt quasi das ganze Johannesevangelium. Im Kleinen findet sich das Große wieder. Also hört auf Johannes 12, nur 4 Verse. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm, dann gingen die beiden zu Jesus und berichten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Lieber Vater im Himmel, komm uns nahe durch dein Wort, im Kleinen und Großen verstehen, im Annehmen und Lernen, dass du das Leben für uns willst und schaffst. Amen. Also, was ich vorher erläutert habe, findet sich hier wieder. Es waren die Griechen, die kannten die beiden anderen und sagten, wir wollen den leiblichen Jesus sehen. Und Jesus sagt eigentlich dann nicht, ja, hier bin ich, sondern sagt, die Stunde ist gekommen. Verweist nicht auf sich als Menschen, sondern sagt, die Stunde ist gekommen, das geht um ganz was anderes. Der Menschensohn in seiner Herrlichkeit wird sichtbar und meint damit sich als der, der ans Kreuz geht und aufersteht. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Ich muss sterben, sagt Jesus, aber ich werde auferstehen. Er weist schon voraus auf das, was kommt. Die Griechen denken, der muss doch Wunderkräfte haben, dass der sich mit anderen Menschen anlegt, dass der Menschen heilen kann. Und Jesus sagt, darum geht's gar nicht. Es geht nicht um das, was ihr toll findet. Es geht doch letztlich darum, dass das Leben siegt. Und an mir wird das deutlich, ja, aber es geht auch nicht um mich, es geht ja letztlich um Gott. Also diese kleine Geschichte weist schon auf Tod und Auferstehung, wie es im Johannesevangelium insgesamt um Tod und Auferstehung geht. Und bei Johannes kann man sagen, im Johannesevangelium schwingt das immer mit. Da kann man, egal wo man anfasst, zieht man eine kleine Blumenkohlknispe raus und das Ganze wird deutlich. Zukunft und Gegenwart gehört bei Johannes immer zusammen. Auferstehung, ewiges Leben und der Weg dorthin findest du immer mit. Geht nicht ohne. Das macht auf der einen Seite das Johannesevangelium immer ganz traurig, weil es ist ja immer wieder etwas vom Tod die Rede, nämlich vom Tod Jesu. Was Johannes aber eigentlich will, ist das Gegenteil. Der sagt, Leute, was Jesus anfasst, handelt am Ende immer vom Leben. Weil der bleibt ja nicht im Tod. Der steht hier auf. Da gibt es ein Happy End, ein gutes Ende. Das macht das Johannesevangelium für mich auch diesen Text auf der einen Seite schwebend. Weil man weiß, ja, aufs Irdische kommt es eigentlich dann auch nicht mehr an. Am Ende zählt der Sieg Gottes über den Tod. Was auch immer Johannes anschaut, er sieht den Blumenkohl als Ganzes, das Reich Gottes, das gute Leben. Der hat den Teller mit Essen schon auf dem Tisch. Das Problem bei der Sache ist, wenn man mit einem Blick immer auf das gute Ende schaut, dann kann man auch sehr schnell sich abgehoben anhören. Weil die andere Seite, das Leben mit seinen Problemen und Schwierigkeiten, das Leben mit Leiden, Schmerz und Tod, das hört sich dann auch sehr schnell übergangen an. Johannes sagt ja, ich werde verherrlicht. Also Jesus sagt das mit den Worten von Johannes, werde verherrlicht. Es meint nichts anderes, als dass er stirbt und aufersteht. Und da kann man sich schon mal fragen, wo bleiben denn die Schmerzen? Wo erzählst du denn, dass das Ganze auch sehr wehgetan hat? Wo ist denn da die Rede von Abschied und Trauer? Johannes würde vielleicht sagen, ja, komm vor, geht's mir aber nicht drum, geht ja um die große Hoffnung. Alles andere wird untergeordnet. Als Mensch, ich kenne das auch, denkt man ja eher, hey, was ist mit denen, die von Leid und Tod betroffen sind? Was ist mit mir, wenn es mir schlecht geht? Die können natürlich sehr hören, dass Leid und Tod nicht alles ist. Johannes nimmt einen beim Kopf und sagt, guck mal ganz leicht nach rechts. Da ist die große Spur. Bei dem kann man lernen, nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist, sondern da kann man den Blick heben und sagen, da hinten, da geht's lang, da geht's hin, darauf gehen wir zu. Gefahr ist natürlich, man kann sich auch sehr schnell überhört fühlen, übergangen mit seinen Gefühlen. Wo der Tod nicht mehr Tod genannt wird, sondern Verherrlichung, da denkt man, meine Güte, das ist ja ein Schönsprecher, Schönfärberei. Johannes entlässt uns nicht aus dieser Spannung. Er ordnet alles nach dieser, ich sag mal, Logik der Hoffnung unter. Dass das Leben schon im Tod verborgen ist. Dass die Hoffnung in jedem kleinsten Blumenkohl steckt. Und wo ich gerade noch mit den Füßen mitten im Schlamassel stecke, da sagt Johannes schon, da geht's lang, da scheint die Sonne, da kommt das Leben. Die Hoffnung auf das ewige Leben ist die Frucht, von dem Johannes spricht. Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und weil Jesus gestorben und auferstanden ist und Johannes das von hinterher anschaut, können wir immer mithören, ja, es gibt Tod und Leid. Und noch viel mehr gilt aber, die Auferstehung wird das besiegen. Es bleibt nicht dabei. Für uns als Christen, die wir die Geschichte im Nachhinein lesen, ist vollkommen verständlich, finde ich, dass Jesus dies Weizenkorn ist. Er muss sterben, bringt viel Frucht, Gott erweckt ihn auf zu einem neuen Leben und damit Leben für alle Menschen. Aus diesem einen Weizenkorn kommt ganz viel neues Leben. Es ist Jesus allein gewesen, der sein Leben gegeben hat, den Gott auferweckt hat zu einem neuen Leben, als Vorboten und Zeichen für alle Menschen. Im Christentum hat sich sehr schnell eine Strömung entwickelt, die gesagt hat, Mensch, wenn der das so macht, wenn der sein Leben gibt, auch im Leiden und im Sterben, wenn der das macht, dann müssen wir Menschen das auch machen. Muss ich das als Christ auch machen? Er hat sein Leben gegeben, ich muss mein Leben geben. Er hat geopfert, ich muss opfern. Hier kommt von mir ein deutliches, na, denk noch mal nach, ob Jesus diese Parallelität so gefordert hat. Denn vielleicht will Johannes ja auch gerade das betonen, dass er sagt, hör mal, lieber Mensch, du musst das nicht, weil Jesus allein hat sich schon geopfert. Der ist das Weizenkorn, aus dem das Leben kommt. Du musst nicht sterben. Du musst eben nicht sterben und leiden. Wenn Menschen leiden und sterben, dann geschieht das, weil die Welt schlecht ist und weil das Reich Gottes noch nicht da ist. Und deswegen müssen wir vielleicht als Menschen leider nur dort leiden, wo es ganz unumgänglich ist, aber nicht, weil wir als Christen es nötig hätten, uns zu opfern. Das war in der Tradition der Kirche und ist vielleicht auch bis heute hin ein strittiger Punkt. Ich würde aber gerne etwas anderes aus diesem Text ableiten. Nicht die Parallelität, er hat gelitten, ich muss leiden, sondern vielmehr, wir müssen bereit sein zur Veränderung. Dass wir sagen, wir müssen das alte Leben ohne Hoffnung ablegen und das neue Leben mit Hoffnung gewinnen. Das neue Leben dürfen wir voller Hoffnung führen, dass Jesus uns gerettet hat und retten wird. Die kleine Struktur des Blumenkohls steckt auch in deiner Trauer. Da auch da ist die Hoffnung angelegt, dass das alte Leben aufhört und ein neues Leben kommt. Und das können wir nun durchbuchstabieren, dass wir im alten Leben nicht stecken bleiben sollen, müssen, brauchen, sondern dass wir ein neues Leben wollen, wünschen und uns danach ausstrecken und sehnen. Und bei dem ungeliebten Thema Corona können wir schon anfangen. Das alte Leben, dahin können wir nicht zurück. Es wird kein altes Leben mit Händeschütteln, umarmen und Nähe geben, wie es früher war. Nicht in den nächsten Wochen, Monaten und wir wissen nicht, wie lange noch. Jetzt ist ein neues Leben gefordert, wenn wir denn das Leben fördern wollen. Ein neues Leben mit Abstand und Hygiene, dass Menschen leben und nicht krank werden. Da ist das gar nicht so einfach, dann immer zu unterscheiden, was jetzt wirklich gefordert ist. Aber wir arbeiten dran. Altes Leben, neues Leben, Veränderung. Ich erinnere mich an eine Frau, die mir erzählt hat, wie sie jahrelang ihre Schwiegermutter pflegte. Erst wenig, dann immer mehr, am Ende sehr intensiv. Ein Prozess über Jahre. Es ging bis an die Erschöpfung, vielleicht auch darüber hinaus, bis die Schwiegermutter starb. Da war ihr altes Leben weg. Und sie musste nun lernen, ihr Leben neu zu gestalten. Das alte Leben mit den Eltern war zu Ende, die waren verstorben. Nun war ein neues Leben in eigener Verantwortung nötig. Und das ist ja nicht auf Knopfdruck umzustellen, weder in einer Krankheit noch in einer Trauersituation. Wir müssen ja richtig lernen zu trauern, zu merken, wie erschöpft wir sind, Angst zu überwinden, was Neues auszuprobieren und dann auch etwas Neues zu wagen. Und das ist für mich der Auftrag aus dieser Weizenkorngeschichte. Lebe neu los. Wage etwas zu verändern. Es gibt Hoffnung im Kleinen und im Großen. Am Anfang sind es vielleicht bloß Kleinigkeiten, aber am Ende wird das Ganze anders. Am Anfang scheint nur eine kleine Hoffnung irgendwo zu stecken, aber irgendwann durchdringt die alles und dann wird dein Leben anders. Ein anderes Bild bitte noch. Ach, das ist schon da jetzt. Wunderbar. Das ist ja das, was man aus Blumenkohl machen kann. Ein wunderbares Gemüsemittagessen. Und da darf man ja vielleicht fragen, was macht denn den Blumenkohl dann anders, dass er schmackhaft wird? Manchmal ist es bloß eine Prise Salz. Manchmal ist es vielleicht etwas Soße dazu. Und wir merken, jawohl, der ganze Kohl hat jetzt Geschmack. Und das wünsche ich euch und uns, dass wir merken, dieser Jesus hat angefangen, das Leben zu verändern. Diese Hoffnung durchdringt es von hier bis zum Mittagessen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Ganz im Mann.
Lasst uns als Gemeinde Anteil nehmen. Am Dienstag, den 2. März, verstarb im Alter von 85 Jahren Frau Beate Meyer, geborene Müller, wohnhaft im Neuen Weg. Die Beerdigung war am Dienstag auf dem Friedhof in der ersten Südwicke. Ebenfalls am Dienstag, den 2. März, verstarb im Alter von 99 Jahren Frau Anna Margarete Alida Heidmann, geborene Harms, wohnhaft in der ersten Südwicke. Und die Beerdigung war am Freitag auf dem Friedhof in Idafeen-Nord. Am Sonntag, den 7. März, verstarb im Alter von 68 Jahren Herr Gerhard Ulps. Die Beerdigung war am Freitag auf dem Friedhof in der ersten Südwicke. Ich bitte Sie, zum Gedenken und zum Gebet aufzustehen. Herr, als Gemeinde und Angehörige trauern wir um das Leben von Frau Meyer, Frau Heidmann und Herrn Ulps. Herr, über Leben und Tod, wir bitten dich, dass du unsere Verstorbenen aufnimmst in dein Reich und dass du alle tröstest, die trauern, und dass du allen, die trauern, nahe bist mit deiner Kraft. Gib Menschen an die Seite, die helfen, und lehre uns, unser Leben mit seinen Grenzen zu akzeptieren. Lass uns hoffen, dass deine Liebe nicht mit dem Tod zu Ende ist, sondern dass sie uns aufnimmt in das Geheimnis deiner Ewigkeit. Amen. Am Ausgang sammeln wir für die Stiftung Posaunenwerk, also für die Posaunenchorarbeit. Das ist der Spendenbehälter, der dicht an der Tür steht. Und wir sammeln für die Diakoniekasse der eigenen Kirchengemeinde. Das ist der Behälter an der Ausgangstür. Danke. Stimmt nicht?
Außen der Kasten ist für
das Posaunenwerk. Und die Messingbehälter für die Diakonie.
Ja, für mich so ein bisschen unverständlich. Entschuldigung, dass
ich. Nee, alles gut. Das, ja. Ich dachte, ich hätte so gesagt, aber bitte. Ist es noch jemandem unklar, wie wir sammeln? Nee. Ich hoffe, ich habe nicht zur Verwirrung beigetragen. Danke möchte ich sagen für die Ausgangskollekte vom letzten Sonntag. Für die Familienfreizeit wurden 46,45 € gegeben und zugunsten der eigenen Diakoniekasse 30,93 €. Am nächsten Sonntag feiern wir Gottesdienst mit Superintendent Kersten. Danke möchte ich sagen an Bianca Brunken für den Küsterdienst und an Klaas Niemeyer-Speckmann für die Korrekturen und den Kirchenvorstandsdienst. Ja, und danke möchte ich natürlich auch sagen an Petra und Andreas für die musikalische Begleitung. Hinweisen möchte ich nach dem Segen, wenn Sie rausgehen, egal ob Sie erst Platz nehmen oder dann rausgehen, bitte halten Sie Abstand. Man ist geneigt, einfach in den Gang zu gehen und rauszugehen. Wir bitten, die Hygienerichtlinien einzuhalten. Also die letzte Bank beginnt, da fangen die an, dann die zweitletzte und so weiter, damit das schön in Ruhe vonstatten geht. Meine Hoffnung und meine Freude. Hören wir, singen wir innerlich mit und nehmen die Hoffnung hoffentlich mit nach Hause. Lasst uns Fürbitte halten und die Fürbitte mit dem gemeinsamen Vater unser abschließen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Hoffnung, die du schenkst in jedem Sonnenstrahl und in allem, was du uns schenkst. Wir bitten dich, schein in unser Herz und mach deine Hoffnung deutlich in unserem Leben. Herr, wo wir trauern, wo wir Abschied nehmen, wo wir etwas hinter uns lassen müssen, da schenk du uns Kraft, neu anzufangen und verändere unser Leben durch deine Kraft, durch deinen Geist. Du, Herr, bist gestorben und auferstanden und magst uns Mut schenken, über alles hinwegzukommen und mit dir alles zu wagen, was für uns auch gut ist. Herr, wir befehlen dir alle an, die krank sind, die unter Corona leiden, die unter ihren Geschäften und dem fehlenden Geschäften leiden, die darunter leiden, dass sie ausgegrenzt oder einsam sind, dass du Mut schenkst und Geborgenheit, dass wir Wege zueinander finden und uns gegenseitig stärken und stützen können. Herr, wir bitten dich für unser Land, für die Bundesländer und unseren Bund. Heute stehen Wahlen an und wir bitten dich, dass die Demokratie, unser Miteinander gestärkt wird. Schenke du Veränderung, wo es nötig ist, dass alte Strukturen aufbrechen und das Leben geschützt wird, indem wie Politik geformt und gemacht wird, auch durch uns. Schenke uns Verständnis füreinander, wo die Meinungen so weit auseinander liegen, dass wir in allem das Leben achten. Herr, wir bitten dich für die weite Welt. Wir sind durch Medien miteinander vernetzt und können jeden Tag im Fernsehen, im Radio hören, was auf der Welt los ist. Du, Herr, weißt das und weißt, wo es schief läuft, wo Menschen in Kriegen verstrickt und unter Hunger leiden müssen. Alles befehlen wir dir an, denn du, Herr, willst den Frieden und das Leben. Stellvertretend für viele Konflikte nennen wir dir Syrien. 10 Jahre währt der Krieg, schaff Frieden, auch durch uns. In der Stille befehlen wir dir an, was uns bewegt. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Amen.